Haben Sie es verstanden? Wenn ja, meinen herzlichen Glückwunsch. In diesem Fall beherrschen Sie nämlich eine Kunst, die völlig zu Unrecht immer wieder totgesagt wird. Für diejenigen, die möglicherweise meine Morsezeichen nicht verstanden haben, ich begrüße Sie herzlich, meine Damen und Herren, und heiße Sie willkommen zur Ham Radio 2011. Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute zu Ihnen zu sprechen über das Morsen. Wie Sie ja vielleicht wissen, feiert der Radio Telegraphy High Speed Club, HSC, in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Seit 1951 vereint er als Interessengruppe innerhalb des DARC die Freunde der Schnelltelegrafie. Und in diesem Jahr veranstaltet die IARU erstmalig in Deutschland ihre High Speed Telegraphy Championship. 17 Nationen aus aller Welt werden ihre schnellsten Telegraphisten im Oktober nach Bielefeld schicken. Grund genug also, diese Ham-Radio unter das Motto Morsen lebt zu stellen. Morsen, als Germanist kann ich nicht umhin, an dieser Stelle mit etwas Sprachwissenschaft zu beginnen. Morsen ist ein interessantes Wort. Es ist nämlich eines der wenigen Verben, die abgeleitet sind von einem Eigennamen. Ähnliche Verbindungen sind dieseln im Sinne von nachdieseln, kneipen, mendeln, pasteurisieren, röntgen. Das zeigt bereits, dass unsere Sprache dem Namensträger eine überdurchschnittliche Beachtung schenkt. Morsen bedeutet Buchstaben, Ziffern und andere Zeichen mithilfe des Morse-Code übertragen. Wer war Morse? Ganz kurz. Am 27. April 1791 wird Samuel Finley Breese Morse, und ich werde dann im Laufe des weiteren Fotos natürlich bei der deutschen Aussprache bleiben, sonst passt das mit dem Verb nämlich auch nicht, in Charlestown, Massachusetts als Sohn des kalvinistischen Geistlichen und Geographen Jedediah Morse und seiner Frau Elizabeth Ann Finley Breese geboren. Daher Samuel Finley Breese Morse. Bereits 1832 skizziert Morse in seinem Notizbuch den ersten Prototypen eines elektromagnetischen Telegraphen und ein Codesystem aus Punkten und Strichen. Obwohl er 1835 Professor für Malerei und Bildhauerei an der Universität der Stadt New York wird, arbeitet er weiter an der Entwicklung des Telegraphen. 1837 meldet Morse das Patent für diesen Telegraphen an, das ihm 1840 erteilt wird. 1843 bewilligt der Kongress $30.000 für eine experimentelle Telegraphenlinie zwischen Washington D.C. und Baltimore, Maryland. Der Bau der Telegraphenlinie beginnt einige Monate später. Es ist der 24. Mai 1844, 8.45 Uhr Ortszeit, als Samuel Morse von Washington ins 64 Kilometer entfernte Baltimore die Telegraphenmeldung übermittelt, die Geschichte geschrieben hat. What hath God wrought? Was Gott tut, bewirkt und so weiter. Man kann es verschieden übersetzen. Aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 23. Da gibt es eine ganze Geschichte zu, aber dafür haben wir keine Zeit. Samuel Morse gründet später eine eigene Telegraphengesellschaft und betreibt Forschung im Bereich der Tiefseetelegraphie. Er stirbt am 2. April 1872 in New York City. Der große Durchbruch für die Anwendung des Morse-Codes kam mit der Erfindung der drahtlosen Telegraphie. 1896 übertrug Guglielmo Marconi erstmals Morsezeichen über eine Entfernung von 3 Kilometer. Erst nach der Entdeckung der Oszillatorschaltungen mit konstanter Ausgangsleistung im Jahre 1913 konnten weitere Modulationsarten entwickelt werden, die die Übertragung von Ton, Bild und Daten ermöglichen. Und dennoch gibt es auch heute noch Morsetelegraphie. Bleiben wir kurz beim Morse-Code. Das Schwierigste war für Morse die Erfindung des Codes an sich. Der Code von 1832 bestand lediglich aus Ziffern, die nur über ein Wörterbuch mit nummerierten Wörtern zu ver- oder entschlüsseln waren. 1838 stellte sein Mitarbeiter Alfred Vail einen neuen Code vor. Er bestand aus Buchstaben anstelle der zuvor verwendeten Ziffern. Dabei verwendete er für phonetisch ähnliche Buchstaben identische Zeichen. 1844 stellte Alfred Vail einen neuen Code vor. Jeder Buchstabe des Alphabets erhielt nun ein eigenes Zeichen. Die Zeichen wurden aus Punkten, Pausen, Strichen und langen Strichen gebildet. Dieser Code, der unter der Bezeichnung amerikanischer Morse Code in die Geschichte eingegangen ist, wurde in den sogenannten Landline Systems in den USA, Kanada und Mexiko bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts verwendet. Interessant ist, dass unsere Amateurfunkabkürzung ES-DIT-DIT-DIT im Sinne von UND genau aus diesem Code noch stammt. Bei Vail stand dieses Zeichen nämlich für das sogenannte Kaufmanns-UND-Zeichen. In den späten 40er Jahren des 19. Jahrhunderts entwarf der damalige Inspektor der Hamburg-Cuxhavener Optischen Telegraphenkompanie, Friedrich Clemens Gerke, einen neuen Code, bei dem die vor dem mit Pausen versehenen Zeichen sowie die aus einem langen Strich bestehenden Zeichen durch solche ersetzt wurden, die nur noch aus Punkten und Strichen bestanden. Dieser Code wurde zunächst unter der Bezeichnung Continental Code und später als internationaler Code bekannt und ist bis heute gültig. Mit diesem System wurde 1848 der Telegrafenbetrieb zwischen Hamburg und Cuxhaven aufgenommen. Der deutsch-österreichische Telegrafenverein, dem die Länder Preußen, Sachsen, Bayern und Österreich angehörten, legte 1852 den von Gerke entwickelten Code als Einheitsalphabet fest. Man nannte ihn aber Morse Code in Würdigung Morses um die Einführung der elektrischen Telegrafie. Im Laufe der Zeit gab es kleinere Veränderungen an dem Code. 1865 wurde auf der Internationalen Telegrafenkonferenz in Paris die heutige Form des J eingeführt, das sich bis da zu diesem Zeitpunkt nicht vom Buchstaben I unterschied. Weitere Veränderungen gab es 1939 bei den Interpunktionszeichen und 1958 wurde die Entscheidung zwischen Klammer auf und Klammer zu eingeführt. Am 24. Mai 2004, dem 160. Jahrestag der ersten Morseübertragung, legte die ITU formell das Morsezeichen für das @-Zeichen fest, wie es in E-Mail-Adressen vorkommt. Eine Weiterentwicklung des Morse-Codes wurde in jenen Sprachen notwendig, die Buchstaben verwenden, die nicht im englischen Alphabet enthalten sind oder die gar mit völlig anderen Schriftsystemen arbeiten. Zu ersten zählt natürlich zum Beispiel das Deutsche mit den Umlauten ä, ö, ü und für ch. Nun, Morsezeichen spielen bekanntlich im kommerziellen Funkverkehr heute nur noch eine sehr marginale Rolle. Die deutsche Küstenfunkstelle Norddeutsch Radio stellte am 23. Dezember 1998 nach 91 Jahren ihren Telegrafiebetrieb ein. Mit der weltweiten Einführung des Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS, am 1. Februar 1999 wurde die Telegrafie auch als Notfallverfahren endgültig abgeschafft. Es sind die Funkamateure, die heute noch die Erinnerung an eine Technik wachhalten, die beginnt, ein Teil der Geschichte zu sein, auch wenn bekanntlich die Beherrschung von Morsezeichen seit Juli 2003 nicht mehr obligatorisch zum Prüfungsumfang für Funkamateure gehört. Dennoch geben sich ja nach wie vor beispielsweise unsere Amateurfunk-Relaisfunkstellen in aller Regel mittels Morsezeichen zu erkennen, ebenso wie Bakenstationen. In der Luftfahrt senden heute noch VORs und NDBs, also Funkfeuer, ihre Kennung in Morsezeichen aus. Da das Morsealphabet nicht zum Ausbildungsspektrum heutiger Piloten gehört, sind die Kennungen auf Luftfahrtkarten mit Punkten und Strichen verzeichnet. In der Seefahrt arbeiten zum Beispiel Radar-Antwortbaken mit einem Echo, dem ihre Kennung in Morsezeichen aufmoduliert ist. Es gibt aber noch weitere Beispiele aus dem heutigen allgemeinen Alltag für die Öffentlichkeit für die Verwendung von Morsezeichen. Stets ist damit das Image des aktuellen, interessanten, exotischen verbunden. Wahrscheinlich wissen die meisten von uns noch, bis in die 80er Jahre wurde die Wettervorhersage in der Hauptsendung der ARD-Tagesschau mit den Morsezeichen QAM, da, beendet, was so viel hieß wie, es liegen Wetterberichte vor. Dieses mit einer Handtaste gegebene Signal hört man heute noch in den Hörfunkprogrammen von SWR 1 Rheinland-Pfalz und Radio 700 in Euskirchen. Der Westdeutsche Rundfunk verwendete über einen langen Zeitraum die mit einer halbautomatischen Taste gemorsten Wörter Zeitzeichen als Vorspann der gleichnamigen Hörfunksendung. Im Norddeutschen Rundfunk erklang im Vor- und Nachspann der Sendung das Echo des Tages, der mit einer Handtaste gegebene Titel der Sendung. Die ZDF-Nachrichtensendung heute verwendete jahrelang die Buchstaben H-E-U-T-E in ihrer Erkennungsmelodie. Als am 6. Dezember 1984 zum ersten Mal die Heute-Sendung aus der neuen Sendebetriebszentrale auf dem Mainzer Lerchenberg gesendet wurde, löste dies einen Proteststurm ungeahnten Ausmaßes seitens der Funkamateure aus. Was war geschehen? Unkundige Musikredakteure hatten aus den Morsebuchstaben ein für sie gefälliger erscheinendes Dididididididididididididididid gemacht. Der Mobiltelefonhersteller Nokia verwendet als Standard-SMS-Ton den Morsebuchstaben M für Message. Der Spezial-SMS-Ton besteht aus den drei Morsebuchstaben SMS. Und der Wecker meldet sich mit den Morsezeichen für Connecting People, dem Slogan dieses Herstellers. In einer Unmenge von Filmen spielen Morsezeichen eine Rolle, zum Teil sehr versteckt. Und nur ein Beispiel zeige ich Ihnen. In dem Film Zurück in die Zukunft soll die Hauptperson Marty im Jahre 1955, da geht es ja um Zeitsprünge, mit seinem DeLorean losfahren, wenn der Wecker klingelt, während der Doc oben an der Rathausuhr hängt. Plötzlich geht der Wagen wieder aus. Und beim neuerlichen Startversuch flackern die Scheinwerfer im Takte des Morsezeichens SOS. Ebenso finden sich Morsezeichen in einer Vielzahl von Musikstücken. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Album Radioactivity der Gruppe Kraftwerk. Das Stück Ring of Changes der britischen Popgruppe Barclay James Harvest beginnt mit dem Titel in Morsezeichen. Kein Wunder, ist doch der Leadsänger und Gitarrist der Gruppe John Lees lizenzierter Funkamateur. Der bekannte Rockmusiker und Komponist Mike Oldfield hatte Unstimmigkeiten bezüglich der Vermarktungspolitik mit dem Chef seiner Plattenfirma Virgin Records, Richard Branson. In seinem vorletzten bei Virgin Records produzierten Album Amarok verwendet er einen kurzen Satz aus Morsezeichen, um Rache an Branson zu üben. In einem Gitarrensolo sind die Morsezeichen für F-U-C-K-O-F-F-R-B zu hören. Das Sinfonieorchester einer großen deutschen Rundfunkanstalt nahm ein Musikstück eines zeitgenössischen russischen Komponisten auf, das selbst für die Berufsmusiker eine gewisse Herausforderung darstellte. Durch das ganze Stück zogen sich immer wieder Staccato-Töne, gespielt von Trompeten hindurch. Als schließlich die Stimmung der Musiker bei der Aufnahme einen gewissen Tiefpunkt erreicht hatte, kam einem der Bratschisten, selbst Funkamateur, die rettende Idee. Er malte den Trompetern eine Folge aus Punkten und Strichen in die Notenblätter, nicht ohne ihnen die Bedeutung der damit nunmehr recht rhythmisch anmutenden Trompetenstöße zu erläutern. Es waren die Morsezeichen für die Buchstabenfolge S-C-H-E-I-S-S-E. Sogar aus der Numismatik ist die Verwendung von Morsezeichen zu vermelden. Die 10-Euro-Silbermünze zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2009 in Berlin wurde zu gleichen Teilen in den Prägeanstalten Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg geprägt. Der Geheimcode auf dem Münzrand enthielt den jeweiligen Prägebuchstaben A, D, F, G oder J in Morsebuchstaben. Morsen ist eine Kunst. Und Kunst hat etwas mit Können zu tun. Und genau da beginnt es spannend zu werden. Denn für jeden, der diese Kunst beherrscht, ist sie ein Vergnügen und bietet so manches Erfolgserlebnis. Bei Amateurfunkausstellungen meines eigenen Ortsverbandes haben wir stets den größten Zuschauerdrang an dem Stand, an dem mittels CW Kurzwellenverbindungen hergestellt werden. Um eines ganz deutlich zu sagen, das Morsen, genauer gesagt die Morsetelegrafie, hat keine vorrangige Stellung als Betriebsart innerhalb des Amateurfunks. Sie ist nur ein Teil des gesamten Spektrums, das durch den Amateurfunk in der heutigen Form abgedeckt wird. Jede andere von Funkamateuren verwendete Betriebsart hat gleichermaßen ihre Daseinsberechtigung. Wer mit wachen Augen über die Hamradio gehen wird, wird dies sicherlich bestätigen können. In bestimmten Situationen hat sich das Morsen aber immer wieder als vorteilhaft erwiesen. Für Funkverbindungen, die mit kleinen Sendeleistungen durchgeführt werden, die durch Störungen beeinträchtigt werden oder die mit geringsten Empfangsfeldstärken auskommen müssen, zum Beispiel Erde, Mond, Erde, hat das Morsen auch heute noch seinen Platz. Telegrafieverbindungen sind mit einfachsten technischen Mitteln realisierbar. Und zudem lassen sich Sprachbarrieren mit Hilfe der benutzten Abkürzungen wesentlich einfacher überbrücken. Ich kann mich noch aus meiner Tätigkeit als Chefredakteur der CQDL an den Fall eines Funkamateurs erinnern, der mit seinem fast tauben Sohn per Morsezeichen kommunizierte und ihn auf diesem Wege zur Amateurfunkreife brachte. Und letztlich macht das Morsen jedem, der es beherrscht, auch sehr viel Spaß. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß auf der Messe. Das Morsen lebt.